Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist oder besser formuliert, was bei Holstein noch nicht richtig ist. Mein Name ist Andreas Geidel, Spitzname bekannterweise Opa, und mit mir in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio sitzt heute Matthias Matze Herrmann, Holstein-Kiel-Reporter der Kieler Nachrichten. Moin Matze.
Moin Opa.
Ja, schön, dass du Zeit hast, um über die zweite Liga im Allgemeinen und über die KSV im Besonderen zu diskutieren. Es ist ein bisschen wie im richtigen Partnerleben, ne? In guten wie in schlechten Zeiten. Wie schlecht ist denn die Zeit für Holstein aus deiner Sicht nach der so bitteren 1:2 Auftaktniederlage am vergangenen Sonntag in Paderborn?
Ja, bitter würde ich es noch nicht sagen. Es war natürlich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und speziell durch diesen Last-Minute-Gegentreffer in einer sehr, sehr langen Nachspielzeit war man dann irgendwie auch, ja, denke ich, auch als Fan irgendwo frustriert, als Spieler sowieso. Das hat man den Jungs wirklich angemerkt bei den Interviews danach. Das Spiel hat gezeigt, dass es ja noch einige Stellschrauben zu drehen gilt. Aber ich würde jetzt auch noch nicht von einer kompletten Katastrophe sprechen. Es ist ja auch so, es sind einige Spieler dabei, die neu sind, die teilweise noch nicht bei 100% sind. Aber was einem vielleicht, wenn man irgendwas sucht, wo man sich ein bisschen Sorgen machen kann, dann, dass ja auch einige Spieler, von denen man eigentlich ein bisschen mehr erwarten könnte, die eigentlich auch schon ein paar Tage bei der KSV sind, dass die halt auch nicht so performt haben, wie man sich das erhofft hat.
Ja, ja, da bin ich schon bei dir. Der Trip nach Paderborn aus Holstein-Sicht begann ja schon ein bisschen stockerig. Irgendwie siebeneinhalb Stunden Anfahrt mit dem Bus am Freitag war sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Dadurch irgendwie diese Nachlässigkeit, diese individuellen Schnitzer beim, du hast es erwähnt, späten Gegentor in der 9. Minute der Nachspielzeit, nach dem eigenen späten Ausgleichstreffer durch Armin Gigovic in der 85. Dieser Nackenschlag, war das zu naiv im Verhalten? War man zu übermotiviert, das Momentum zu nutzen, um vielleicht doch noch den Dreier einzutüten? Wie ist da deine Einschätzung?
Also den Dreier einzutüten hat man vielleicht war das der Plan. Andererseits muss ich auch sagen, es hat sich bis dahin ja nicht unbedingt angedeutet, als wenn das ein potenzielles Drei-Punkte-Spiel für die KSV wird. Also ich glaube, man konnte mehr als glücklich sein. Du sagtest ja auch erst Holstein durch Armin Gigovic mit einem wunderschönen Freistoß. Das muss man dann ja auch mal das Positive deutlich hervorheben. Gab ja nicht so viel. War es eigentlich so ein Spiel, wo man gedacht hat, ja prima 1-1, mit einem blauen Auge ergebnistechnisch dahin gekommen, Punkt geholt und ansonsten, ja, der Arbeitszettel für die nächste Woche ist voll. Aber man hat immer einen Punkt geholt. Das war so ein bisschen mein Gedanke, als dann die Nachspielzeit anbrach, so jetzt das Ding nur noch irgendwie rüberbekommen. Dass man vielleicht nicht jeden Ball einfach nur rausbolzt, weil dann kommt er halt meistens doch wieder relativ schnell zurück. Aber ich weiß nicht, was das war. Also dieses, ja, hinten rausspielen hat in der Szene ja überhaupt nicht geklappt. Ja, man ist so ein bisschen ratlos, was das sollte. Also es waren ja nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr.
Ja, da ist natürlich wirklich eine Aneinanderreihung von individuellen Fehlleistungen. Ich würde das auch nicht, diese Frage war natürlich auch ein bisschen ketzerisch gestellt irgendwo. Ein Fehlpass von Phil Harris, dann nicht hundertprozentig gelungener Pressschlag von Marco Ivicic und dann natürlich eine fast schon, man muss es leider so sagen, amateurhafter Ausrutscher in der eigenen Box vom etatmäßigen Abwehrchef David Seck im Duell mit dem Torschützen Bibia. Das sah schon ein bisschen stumpf aus. ich will es mal so formulieren.
Ja, eine Grätsche ins Leere.
Mit einer einfachen Körpertäuschung. Also ganz ehrlich, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wenn ein Gegenspieler mit Tempo auf einen zuläuft, beispielsweise den Versuch nach außen abzulenken oder however. Das war jedenfalls die denkbar schlechteste Lösung und bestimmt auch nicht als Lösung gedacht, sich da auf den Hosenboden zu setzen mit nach einer einfachen Körpertäuschung. Das war schon sehr ärgerlich.
Zudem ja, auch wenn das Spiel nach vorne unserer Abwehrreihe nicht so brillant war, ja doch so im Spiel gegen den Ball sah es ja zumindest akzeptabel aus. Und dann passiert halt wieder so ein individueller Fehler und ja, der kostet dann den Punkt und vermasselt ja im Endeffekt den Auftakt dann auch, weil man dann mit einem ja negativen Gefühl daraus geht.
Ja, Cheftrainer Marcel Rapp hat ja am Dienstag nach dem Training ein bisschen aus seinem Analyse-Tool oder aus seinen Analyse-Erkenntnissen erzählt. Grundsätzlich Durchschnittsleistung, ich fasse das mal schnell zusammen, die meisten Spieler Schnitt, aber einige eben auch darunter, einige deutlich darunter. Hinten, sagen wir mal, im weiten Teilen stabil, dann aber dieser Aussetzer, der natürlich die Bewertung wieder ins Negative rutschen lässt. Aber nach vorne ging ja fast nichts. Es waren inklusive des Freistoßtores von Armin Gijovic exakt 3 Chancen, die man sich da in 100 Minuten Spielzeit kreiert hat. Vor der Saison lag die Priorität auf der Eindämmung der Gegentorflut. Bei 80 Gegentreffern im Bundesliga-Lehrjahr war das ja auch kein Wunder. Jetzt öffnet sich aber eine andere Baustelle und eben die Offensive. Und das war schon bei der Generalprobe in Osnabrück zu sehen, dass es bei eigenem Ballbesitz ordentlich rumpelt. X-Goal-Wert lag in Paderborn bei 0,43. Das ist schon sehr minimalistisch. Keine einzige Ecke. Und dann knallt oder watscht Paderborn-Coach Ralf Kettemann nach Spielschluss auch noch die Kieler verbal ab, indem er sagt, Kiel habe seine Defensive nicht gestresst. Steckt im Kieler Wurm noch tatsächlich noch so doll der im Kieler Sturm noch so doll der Wurm?
Ja, anscheinend schon. Und was ich da so ein bisschen, ja, nicht bedenklich, ist immer zu hart nach dem ersten Spiel. Aber auch da hat man natürlich mit Bernhardsson und Skripski eigentlich 2 Spieler gehabt, wo man ja jetzt nicht davon ausgeht, dass die sich noch einspielen müssen, die ja auch letzte Saison mehrfach bewiesen haben, was sie drauf haben. Da kam ja ganz, ganz wenig. Wahrscheinlich muss man einen Ticken weiter hinten anfangen. Die Außen, John Tolkien, würde ich jetzt, ohne das statistisch untermauern zu können, auch sagen, naja, so im schlechten Dreierbereich, also so einigermaßen ordentlich, ohne größere Fehler, aber auch jetzt nicht mit dem Impact, den man von ihm erwarten kann. Auf der anderen Seite Lasse Rosenbohm, der ja auch schon im finalen Testspiel in Osnabrück eher nicht so geglänzt hatte, wurde ausgewechselt. Für ihn kam Finn Porat, den du ja auf der Seite gesehen hattest.
Ja.
Und es wäre jetzt im Endeffekt egal gewesen, ob man Lasse Rosenbohm und dann Finn Porat oder erst Finn Porat, dann Lasse Rosenbohm. Die haben sich leistungstechnisch eigentlich nichts getan und da war leider nicht so viel. Zusammen mit Porat kam dann ja auch Terkelsen. Da würde ich sagen, dadurch, dass er natürlich verletzt in die Vorbereitung gestartet ist, erst nach und nach seine Spielzeit steigern konnte, da habe ich ja noch die Hoffnung, dass er da absolut noch nicht bei 100% ist. Aber so insgesamt sind die, ja, Offensivbemühungen vollkommen verpufft, die mit diesem Dreierwechsel erzielt werden sollten. Und ja, ganz vorne Phil Harris, muss man leider sagen, dass er in dem Spiel erstmal seine, ja, Leistungskrise aus der vergangenen Saison fortgesetzt hat.
Ja, eine bittere Erkenntnis in der Tat oder so. Und ich war ja in der Vorwoche, du hast es eben erwähnt, ein Befürworter von Finn Porat in der Startelf anstelle von Lasse Rosenbohm als rechter Verteidiger, als rechter Flügelverteidiger. Tatsächlich war das eigentlich auch nix. Also nach seiner Auswechslung, was in der vergangenen Saison, gerade in der ersten Halbserie der Bundesliga, hat Finn Porat eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen, wo auch immer er dann eingesetzt worden ist. Kannst du dir irgendwie diese aktuelle Talfahrt erklären? Liegt es an der Blondheit der Haare der Neuen oder ist natürlich ein Flachs oder sowas, aber irgendwo muss, irgendwelche Gründe muss es ja geben. Ist er unzufrieden möglicherweise?
Ja, wenn es an den blonden Haaren läge, dann wird man ja jetzt mit dem, ja, Rasierapparat Richtung Trainingsgelände marschieren oder Marcel Rapp.
Oder Färbemittel.
Ja, oder Färbemittel, dass der Junge mal wieder eine ordentliche Haarfarbe hat.
Das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt.
Ja, das ist ja auch wie bei Phil Harris, bei Finn Porat so, dass schon zum Ende der letzten Saison, wobei da hat er einfach nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Du sprachst die Hinserie an. Ich glaube, auf ewig wird einem das Leverkusen-Spiel in Erinnerung bleiben. Das war ja wirklich eine sensationelle Leistung, erstmal von ihm selbst, wie er da wirklich als Defensiv-Mensch die Leverkusener Stürmer aber sowas von aus dem Spiel genommen hat, wirklich eine Grätsche nach der anderen, egal wer darauf gekommen ist und dadurch ja auch die gesamte Mannschaft mitgezogen hatte. Und das ist ja von einem Spieler, der ein gewisses Alter hat, dann einfach so eine lange Dienstzeit bei Holstein hat, der selber ja auch sagt, dass er eigentlich ein Führungsspieler sein möchte. Von dem erwartet man das bei so einer Auswechslung ja auch, dass er nicht nur diese individuelle Klasse, die er hat, auf den Platz bringt, sondern dass er dann auch die anderen Spieler, die vielleicht, ja, keine Ahnung, ob man sagen kann, zu dem Zeitpunkt etwas lethargisch waren, aber dass da einfach nochmal so ein Schwung für die ganze Mannschaft irgendwie kommt. Und das, ja, hat auch gefehlt. Woran es liegt, keine Ahnung. Wie gesagt, zum Ende der vergangenen Saison stand er ja schon nicht mehr so häufig auf dem Platz. Da kann man jetzt ja wirklich nur mutmaßen, ob das Frust ist, ob er sich vielleicht eine gewichtige Rolle in der Mannschaft gewünscht hätte. Schwierig. Also, aber es war ja bei vielen Spielern, das ist ja jetzt nicht nur Finn Porat, es waren ja wirklich einige Spieler dabei, wo man gedacht hat, das sind nicht die 100%, die sie bringen können. Bei einigen, ich nannte Terkelsen, kann man sagen, naja, der muss vielleicht noch auf 100% kommen durch die Verletzung. Aber bei anderen müsste man doch erwarten, dass aufgrund der langen Zugehörigkeit zur Mannschaft, also das System komplett verinnerlicht, Sommerpause, man müsste auch einigermaßen erholt sein, will ich damit sagen, müsste man da doch viel mehr erwarten können.
Ja, auch von dem einen oder anderen Neuzugang, ne? Jonas Terkelsen, da bin ich ja schon bei dir, da fand ich ja zumindest auch wieder Ansätze zu erkennen, dass das zumindest versucht hat, mit Mut zum Risiko vielleicht doch mal eine Torchance zu kreieren. Stefan Schwab hatte ich mir, 34, massenhaft Routine auf internationalem Parkett, 4 Jahre in Griechenland, Stammspieler gewesen, Kapitän bei PAOK Saloniki. Also da habe ich mir jetzt keine Zauberkunststückchen erwartet, aber ich hatte gedacht, so das ist immer so ein schlechter Vergleich, aber ich nehme es trotzdem mal so, Holtby 2.0, irgendwie würde er in der Lage sein, in Liga 2 so ein bisschen den Takt vorzugeben. Heißt Tempo mal drosseln, Tempo steigern, sicheres Aufbauspiel. Und das lief auch in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, fand ich in Paderborn ganz ordentlich. Da hat ihm leider der Schiedsrichter noch einen Freistoß zurückgepfiffen, den hat er noch nicht freigegeben, wo er schlau erkannt hat, dass der gegnerische Torwart ein bisschen weit vor der Kiste steht und ein klasse Heber aus fast von der Mittellinie, der ist im Netz gelandet. Aber wie gesagt, hätte Fahrradkette, der Schiedsrichter hat er noch nicht freigegeben. Aber danach brach es dann auch ab. Viele Ballverluste, viele Drehungen in Höhe Mittellinie, wo dann auf einmal, wo er überrascht schien, dass da auf einmal 2 Paderborner auf ihn zustürzen und den Ball ihm weggenommen haben oder er so ein Pass spielen musste, dass der Mitspieler massive Probleme hatte, den Ball weiter zu verarbeiten. Also das war auch nicht lobet den Herrn irgendwo, ne?
Nein, das war wirklich so. Es war ja auch auffällig, am Anfang, du sagtest so circa 10, 15 Minuten, danach war das vorbei. Und danach war ja eigentlich auch die Zeit, wo man dachte, Holstein kann das Ding hier heute reißen, eigentlich auch vorbei. So zu Beginn dachte man ja, ganz schwungvoller Start. Auch über die Außen ging da einiges. Hinten schien das Ganze sicher zu stehen. Da hatte man ja noch viel Fantasie, dass das wahrscheinlich ein schweres Spiel wird, weil man ja auch gesehen hat, dass Paderborn so insgesamt ordentlich auch in der Defensive steht. Aber man hatte eigentlich, zumindest ich hatte den Eindruck, dass Holstein die Mannschaft sein wird, die den Ton angeben wird. Und in dem Moment, wo Schwab dann quasi aus dem Spiel war, war insgesamt das Spiel von Holstein dann auch irgendwie, ja, ideenlos.
Ja, korrekt. Stimmt. Das kann man vielleicht sogar in der Zeitschiene miteinander verbinden irgendwo. Das ist vielleicht etwas überhöht, was die Bedeutung von Stefan Schwab für das Kieler Spiel anbelangt. Aber die Richtung, glaube ich, da bin ich schon bei dir. Danach war es ja wirklich dann vorbei. Lag auch daran, eben kommen wir zurück zu dieser leicht desolaten Offensivleistung. Wir haben es angesprochen, die Flügelverteidiger eigentlich im System Rapp eine tragende Rolle für die Angriffe spielen. Nicht so präsent, wie man das vielleicht erwarten durfte und erwarten konnte. Rapp hat am Dienstag dann auch noch weiter erzählt, dass die Positionierung der Spieler zu schlecht war oder nicht so war, wie man sich das so vorgestellt hat, dass überhaupt zu wenig Spieler am Offensivwirken teilgehabt haben. Das heißt, zu wenig Spieler waren im Großraum gegnerische Box präsent, zugegen. Und die geringe Durchschlagskraft hat sich auch dadurch erklärt, unter anderem neben ein paar anderen Fehlleistungen, Passspiel zu schnell hinter die Kette gesucht, anstatt in den Fuß zu spielen. In Osnabrück beispielsweise sei es genau andersherum gewesen, hat man zu viel im Fuß gespielt, anstatt hinter die Kette. Das sind alles so Detailgeschichten oder sowas. Aber insgesamt eben halt zu wenig Spieler nach vorne, zu wenig Intuition. Wir haben gedacht, Holstein sei in diesem Punkt mit der qualitativen Besetzung der Offensivreihe deutlich weiter. Auch wir hier in der Podcast-Redaktion übrigens hatten das gedacht. Also ich kann das zumindest für mich behaupten irgendwo und bin noch einigermaßen überrascht. Sind es wirklich diese kleinen Details nur, die in An- und Abführungszeichen nur, die da gefehlt haben? Zu wenig Spieler vorne, schlechte Positionierung, zu wenig Mut, nicht wie gefordert, 1-gegen-1 Duelle mit Ballbesitz, wie vom Trainer auch gefordert jetzt. Sind es diese Dinge, die da im Zusammenspiel zu dieser Harmlosigkeit führen?
Das wird man, denke ich, in 3 bis 4 bis 5 Spielen sehen. Wenn jetzt bessere Lösungen gefunden werden, wenn diese Kleinigkeiten, an denen es dann gehakt haben soll, abgestellt werden und es dann besser läuft, dann kann man sagen, ja, alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob das so eine unterschwellige Frage war, ob man personell...
Wir führen ja langsam dahin.
Das Transferfenster ist ja noch ein bisschen geöffnet, von daher kann man vielleicht jetzt, also es war ja auch keine Vollkatastrophe. Es war sicherlich nicht so, wie man sich das erhofft oder sogar vorgestellt hat, aber ich finde, nach dem ersten Spiel, okay, man kann natürlich die Vorbereitung mit reinnehmen, aber bei Testspielen bin ich sowieso immer etwas, skeptisch, was man da so draus ablesen kann als Laie, weil man nicht weiß, wie die Trainingsbelastung ist, man nicht weiß, ob die Spieler vielleicht lieber mal zurückziehen, weil sie keinen Bock haben, sich auf der Zielgeraden vor dem Saisonstart noch zu verletzen und. Oder vielleicht auch der ein oder andere Spieler noch mit Abwanderungsgedanken herumläuft. Jetzt zählt es natürlich. Paderborn war erstmal nicht so toll, aber unter den Gesichtspunkten, wenn das Last-Minute-Tor nicht gefallen wäre, ich hatte vorhin gesagt, so hätte man gesagt, ja, viel Arbeit, aber mit einem blauen Auge davongekommen, dann hätte man, glaube ich, gar nicht so viel darüber. Also man hätte viel kritisieren können und auch, denke ich, müssen, und das wird auch intern getan. Aber da das natürlich jetzt zusätzlich auch die Stimmung durch die Niederlage so ein bisschen negativ eingefärbt ist, ist es einfach so, dass man jetzt erstmal ein bisschen die nächsten Spiele überstehen muss. Mit Bielefeld kommt natürlich dann auch ein sehr interessanter Gegner und dann geht's in Pokal. Das wäre natürlich, Worst-Case-Szenario, wenn man jetzt in den nächsten beiden Spielen keine Siege holt, weil dann ist die Stimmung wirklich schlecht und dann, um dann darauf hinzuleiten, muss man, glaube ich, schon darüber nachdenken, ob man personell in der Offensive gut aufgestellt ist, zudem man irgendwie nicht so recht weiß, was mit Phil Harris los ist. Also der Junge geht mir ja schon ein bisschen Rätsel auf.
Ja, also es geht natürlich, Holstein hat mit Shuto Machino natürlich einen Topscorer verloren, das brauchen wir nicht drüber zu reden, über dessen Qualität, haben schön viel Geld eingenommen, wann auch immer das dann in voller Pracht fließen wird oder so, aber ein paar Mark 50 werden jetzt schon mal da sein, denke ich jetzt einfach mal, sodass man jetzt nicht die ganz großen Probleme hätte, in einen Transfer angemessenen Ausmaßes investieren zu können. Aber es ist auch Benny Pichler, der jetzt in der Bundesliga keine gewaltige Rolle mehr am Ende gespielt hat, aber in der zweiten Liga schon noch eine Rolle gespielt hat in dem Aufstiegsjahr zu Hannover 96. Damit fehlt ein Allrounder vorne, der viele Facetten erfüllt hat, die es braucht für das Kieler Angriffsspiel, und ein Zielspieler, einen echten Reißer, Stürmer mit Gardemaß und alter Ausprägung, sag ich mal, Kopf mal runter und dann gib ihm Kante oder sowas, ne? Mit Benny Pichler zu Hannover 96. Hat auch mit 750.000 oder was das ist, was Holstein für ihn bekommen hat. Ich weiß die Zahl jetzt aus dem Kopf gar nicht ganz genau, aber ich glaube in der Größe, oder waren es nur 400.000? Egal. Ich glaube eher mehr. Fehlen natürlich zwei unterschiedliche Arten von Angreifer, und bei der jetzigen Besetzung mit Steven Skripski, Alexander Bernhardsson, Jonas Terkelsen, Phil Harris, Markus Müller, habe ich jetzt einen vergessen? Ich glaube nicht, ne?
Das sind zumindest diejenigen, ja, die man...
Das ist die Offensivgarde, ne? Das sind auch unterschiedliche Typen von der Spielweise her. Aber wie gesagt, Phil Harris, du hast es angesprochen, steckt im Leistungstief irgendwo, woran das auch immer begründet sein mag. Markus Müller ist ohnehin eher als Backup für Harris eingeplant, ist natürlich nominell gut, also numerisch gut besetzt, der Angriff. Aber über die Rollenverteilung, da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, wie man das damit gegen tiefstehende Gegner, ob man das da mit Kombinationsspiel tatsächlich in Liga 2 schafft oder ob es da nicht doch einen Boost braucht irgendwo. Einer, der Lücken reißt, das ist das, was Marcel Rapp ja wahrscheinlich meint mit 1-gegen-1-Duelle mit eigenem Ballbesitz oder bei eigenem Ballbesitz. Dazu muss man natürlich auch die Qualität haben. Und deshalb war eben auch meine Frage, ob es da vielleicht noch einen kleinen Zuschub oder einen kleinen Schub in Sachen Qualität braucht. Aber okay, wir können natürlich abwarten bis 1. September. Die aktuelle Aussage ist ja, nö, brauchen wir nicht, haben genug Stürmer oder genügend gute Stürmer. Das kann sich natürlich tatsächlich dann einigermaßen zügig im schlechten Fall ändern.
Das wird man sehen. Und ja, ich erwähnte es ja auch, dass Terkelsen sicherlich noch nicht bei 100% ist. Das ist ja wahrscheinlich auch das kreative Element, was man sich im Sturm wünscht. Und ja, das wird man die nächsten Spiele sehen. Ich gehe immer erstmal davon aus, dass Olaf Rebbe natürlich, selbst wenn er sagt, man plant nicht einen Stürmer zu holen, doch eine potenzielle Wunschliste hat an Stürmern, die man für den Fall, dass man noch einen trotzdem verpflichten würde, direkt einen auf dem Zettel hat. Alles andere wäre auch irgendwo fahrlässig. Es kann ja auch passieren, nicht, dass wir uns das wünschen, ich klopfe hier mal auf Holz, dass sich noch ein Stürmer verletzt.
Ja, ja,
und
klar.
Dann muss man ja auch nachlegen und dann erst mit der Suche zu beginnen, wer könnte dann passen, das entspricht ja nicht der Realität. Und insofern, glaube ich, wird sich auch die sportliche Leitung bei Holstein das noch 2 Spiele oder so angucken. Und wenn man dann feststellt, es fehlt halt ein bestimmter Stürmertyp oder man hat ein eklatantes Qualitätsproblem im Sturm, dann wird man, glaube ich, nachlegen. Andererseits ist es ja auch so, das betont Marcel Rapp ja auch immer wieder, dass die Spieler, die zu Holstein Kiel kommen, unfertig sind und sich noch entwickeln müssen. Das gilt natürlich jetzt nicht für Steven Skripski oder Alexander Bernhardsson, aber ein Terkelsen und vor allen Dingen dann auch ein Müller, von denen kann man dann vielleicht noch nicht erwarten, dass sie von Minute 1 an bei der Leistung sind, die es dann auch in der zweiten Bundesliga braucht.
Zudem müsste dann ja möglicherweise auch noch jemand vielleicht wieder ausgeliehen werden oder verkauft werden oder was auch immer, weil sonst die Liste der potenziellen Angreifer vielleicht dann doch zu lang wird und Unfrieden und Frustration aufkommen kann bei dem Spieler, der dann ganz hinten ansteht. Also das wäre ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Gut, warten wir das einfach mal ab. Aber noch eine Frage zu beantworten, und zwar die T-Frage, beziehungsweise die ist beantwortet. Ist sie denn zu Recht für dich richtig für dich beantwortet mit der Nominierung von Jonas Krumrey als Nummer 1 zwischen den Pfosten anstelle von Timon Weiner?
Ich hatte mich ja für ihn ausgesprochen, also insofern richtig beantwortet. Ich finde, er hat keine eklatanten Fehler gemacht beim 0:1. Kann man drüber streiten, haben wir ja auch schon abseits des Mikrofons gemacht. Ich glaube, du hattest gesagt, es war kein Fehler, aber an einem guten Tag hält man den auch mal. Er hatte da wohl ein paar Leute vor sich stehen, das stimmt. Aber so platziert im Stadion dachte ich, der wäre wirklich so am Pfosten vorbei in die Ecke reingegangen. Am nächsten Tag, wenn man sich die Bilder dann nochmal angeguckt hat, sieht man, dass er eigentlich eher Richtung Mitte sogar fast geht. Ansonsten fand ich es insgesamt eine solide Leistung. Ich finde, er strahlt, und das hatte Marcel ja auch als knappe Begründung. Er hat sich da ja sehr, sehr knapp gehalten mit der Begründung, was jetzt der ausschlaggebende Grund war. Es war ja etwas mehr Sicherheit, glaube ich, die sie sich von ihm versprochen haben.
Im Spielaufbau, ne? Also mit dem Fuß, ne?
Das finde ich, hat er auch wirklich, das hat er unterstrichen, dass er da durchaus seine Qualitäten hat. Entschuldigung. Ansonsten hätte es mich auch gewundert, wenn man einen Torhüter holt, der schon Nummer 1 werden will und ihn dann auf die Bank setzt. Das war das. Ja, natürlich, jetzt sitzt Timon Weiner auf der Bank und das ist unter Umständen ein Zustand, der ihm nicht so schmecken wird. Andererseits hat Marcel Rapp, wie das typisch für ihn ist, ja auch gesagt, das ist jetzt keine Entscheidung, die in Stein gemeißelt ist. Das gucken wir uns jetzt ein paar Spiele an, und wenn in Spielen und Training die Leistung unterstrichen wird, dann steht er weiter im Tor, und ansonsten wird man das dann ja gegebenenfalls neu bewerten. Ist ja etwas ungewöhnlich, wie das in den letzten Jahren bei Holstein mit den Torhütern gelaufen ist. Da gab es ja auch schon mal Leute, die darüber ja Sorgenfalten auf der Stirn bekommen haben. Aber zunächst einmal finde ich, was man aus dem Spiel jetzt ablesen kann, wie gesagt, ist auch nur ein Spiel, wenn er natürlich jetzt in den nächsten beiden Spielen kann er sensationell halten, kann er Fehler machen, kann er durchschnittlich halten. Das wird man dann auch sehen, ob das langfristig die richtige Entscheidung war. Was man nach einem Paderborn-Spiel, denke ich, sagen kann, dass es keine Fehlentscheidung war, außer du hast es anders gesehen.
Nein, du hast es umfassend beschrieben, und da stehe ich also zu 100% dahinter. Das sehe ich ganz genauso. Ich wollte nur noch anmerken, dass diese etwas ungewöhnliche Entscheidungsfindung bisweilen bei den Störchen, was die Torwartnominierung anbelangt. Wir erinnern uns an die Aufstiegssaison, Spieltag, also 2024/25 Spieltag, 23/24, vierter Spieltag auf Schalke, Auswärtsspiel. Auf einmal steht Timon Weiner völlig überraschend in der Kiste anstelle von Thomas Dehne, der bis dato die Nummer 1 war. Entstand 2:0 auf Schalke, damals Timon Weiner souverän gehalten und war da bis zum Ende Stammkeeper.
Ja, da war es die Saison davor mit Tim Schreiber und
ja, genau.
Und wen wir da alles gesehen haben. Also so vier Torhüter hatten wir, glaube ich. Es war natürlich teilweise auch ein bisschen Pech. Ich weiß, Schreiber, der da irgendwie sich, war es der Oberschenkel oder die Wade aufgeschlitzt hatte. Das sind natürlich Sachen, für die kann dann
niemand
was. Aber es ist ja schon, wenn man so auf die Torhüterposition bei Holstein Kiel in den letzten 5 Jahren blickt, da sind doch mehr Wechsel als, glaube ich, beim durchschnittlichen Profiverein üblich.
Das stimmt. Unüblich, könnte man fast sagen, aber ist es nicht, wenn wir auf die zweite Liga allgemein blicken, was am ersten Spieltag passiert ist. Willkommen in der zweiten Liga, kann man nur noch sagen, ne? Also moralische Hilfestellung, Widerwillen für Holstein haben dabei die vermeintlichen Mitfavoriten in Sachen vorderste Tabellenring wie Bochum 1:4 in Darmstadt, Hertha 1:2 auf Schalke, wobei das auch noch geschönt war, das 1:2 hätte auch höher verlieren können, Hertha. Oder eben auch Düsseldorf geleistet. Dumm nur jetzt im Zusammenhang mit Düsseldorf, dass die Fortuna zumindest vom Ergebnis her glatt mit 1:5 beim Aufsteiger Bielefeld untergegangen ist. Eben jene Arminia, die seit dem 8. März mittlerweile 1-2 in Verl in 12-Punkt-Spielen in Folge ungeschlagen ist und am Sonntag im Holstein-Stadion gastiert. DFB-Pokalfinalist, haben sich toll geschlagen im Endspiel von Berlin gegen VfB Stuttgart, dann am Ende doch ein bisschen unglücklich verloren, kommen die jetzt zum richtigen Zeitpunkt an die Förde. Stichwort, die Kieler Sinne sind zum Zwecke der Wiedergutmachung extrem geschärft.
Das Momentum ist natürlich auf Seiten der Bielefelder.
Jawohl.
Aber ansonsten muss man natürlich sagen, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, bis zum Platzverweis war es mitnichten so, dass das nach einem 5-1-Sieg von Arminia Bielefeld aussah. Im Gegenteil, ich hatte teilweise ein bisschen das Fanradio von Arminia Bielefeld nebenher laufen. Und da war die beim Gegentreffer, also beim 0-1, das hatte sich abgezeichnet und so weiter. Dann kam der Platzverweis, dann ja, das macht natürlich dann
noch vor der Pause, ne?
Genau, noch vor der Pause den Ausgleich und dann einfach wirklich die Chancen genutzt, das Spiel richtig gut nach Hause gebracht. Nochmal positive Energie, ich glaube Selbstbewusstsein brauchen sie gar nicht. Du erwähntest ja die Serie ohne Niederlagen, dann wirklich das grandiose Pokalfinale beziehungsweise auch die gesamte DFB-Pokalserie der letzten Saison.
Ja, mit dem Sieg gegen Bayer Leverkusen beispielsweise, ne? Unfassbar, ne?
Genau.
Und verdienter Sieg noch. Ne?
Genau, wir haben nur ein 2-2 in der Liga gegen die geschafft.
Ja, kannst mal sehen, ne? Aber die hatten ja auch ein Heimspiel, Arminia, ne? Als Drittligist.
So.
Ne? Wir wollen das mal alles relativieren.
Trotzdem glaube ich, dass das jetzt nicht so krass ist, wie das vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Wenn Düsseldorf in voller Mannstärke auf dem Platz geblieben wäre, wäre es sicherlich anders gelaufen. Es gab dann noch die Chance zum 2-2 für Düsseldorf. Wer weiß, wie das Spiel dann, ob es dann wieder auf Seiten der Düsseldorfer gekippt wäre. Und normalerweise sagt man ja auch immer, das finde ich so schön, dieses gegen 10 Mann ist es schwerer als gegen 11 Mann. Das hat sich jetzt nicht so bewiesen. aber insgesamt glaube ich schon, dass Holstein Kiel ganz genau weiß, was da auf sie zukommt und dass man ja das Spiel bis zum Platzverweis auch genau analysieren wird und da dann auch sehen wird, was sich da vielleicht in der Defensive auch für Räume für Holstein Kiel ergeben. Ich finde es viel interessanter zu sehen, wie Bielefeld jetzt agieren wird. Werden die so selbstbewusst sein, dass die sagen, naja, wir wagen ein bisschen mehr? Oder werden sie dann sagen, naja, gegen Kiel, da weiß man, wie das ist, wenn man denen die Räume gibt. Also werden wir mal erstmal auf ein Unentschieden oder so gehen. Finde ich sehr interessant, aber in diesen Kanon der Menschen, die sagen, ja, nach dem 5-1 muss man ja quasi schon als Holstein Kiel da Panik bekommen, da würde ich jetzt nicht mit einstimmen.
Nee, das würde ich auch nicht machen. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das Bielefeld hier mit, was Offensivgedanken anbelangt, angezogene Handbremse aufläuft oder sowas. Also die Schultern sind so breit, dass sie kommen durch die Kabinentür passen oder sowas nach den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit. Und nach dem Auftaktsieg, egal wie er zustande gekommen ist, am Ende blieb die ein. 5-1 gegen Düsseldorf, unfassbar. Alle sind glücklich in Ostwestfalen, die einen in Paderborn, die anderen in Bielefeld. Nach dem ersten Spieltag. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Aufgabe, die da auf Holstein wartet, du hast gesagt, und ist der nächste Gradmesser. Steven Skripsi hat am Spiel in Paderborn gesagt, sind alles 50-50-Spiele in der zweiten Liga. Zumindest für die ersten Spieltage ist das hundertprozentig sicher, dass das korrekt ist, diese Einschätzung.
Und man, dann kommt ja auch noch dazu, ich hatte von spaßeshalber das ja Momentum erwähnt. Ich glaube nicht, dass Bielefeld eine Mannschaft ist, wenn Holstein in Führung geht, wird bei denen, glaube ich, nicht irgendwas groß im Kopf passieren oder hängende Köpfe gar. Die werden einfach selbstbewusst und mit viel Freude weiterspielen. Das ist natürlich das Gefährlichste.
So, das ist korrekt. Und du hast es ja vorhin auch schon angedeutet. Es droht natürlich, was wir alle nicht hoffen, so ein bisschen der komplette Fehlstart. Mit zwei Niederlagen zum Auftakt wäre man, ob dann gleich der Baum in Kiel brennt, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Aber die Situation, die Stimmung, du hast es angesprochen, die wäre natürlich erstmal komplett im Keller, dann dem Tabellenplatz auch angepasst. Das sind natürlich Szenarien, die man sich jetzt so gar nicht so wünscht. Niemand. Meinen anderen Orts in Bochum oder sonst irgendwo werden die Gedanken, das Kopfkino, was diese Geschichten anbelangt, noch größer sein oder noch deutlicher ausgeprägt. Aber in Kiel eben halt auch. Und das ist so eine leichte Furcht, könnte ich mir vorstellen, die dann immer ein bisschen mitschwingt. Oha, die Öffentlichkeit, der eigene Anspruch und wir hinken da ergebnistechnisch hinterher. Ich glaube, wenn wir die Prognose aufstellen, unabhängig vom Ergebnis, wenn die Leistung am Sonntag stimmt gegen Bielefeld, ne, dann würde man schon mal etwas zuversichtlicher in die Zukunft schauen und etwas mehr Fantasie entwickeln, was geht.
Da gebe ich dir zu 100% recht. Zum Glück ist Kiel ja ein Standort, das haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass die Öffentlichkeit und vermeintliche Trainerdiskussionen, wie sie ja an anderen Zweitliga-Standorten jetzt bereits begonnen haben. Ich hörte auch aus Kaiserslautern, dass Lieberknecht auch nicht mehr unumstritten ist. Da ist man in Kiel ja zum Glück weit weg. Und das ist ja auch dieses ruhige Arbeitsumfeld, was man halt braucht, um diese Talente, die man dann jedes Jahr neu an die Förde holt, weiterzuentwickeln. Aber es wäre einfach schön, wenn die gute Stimmung, die man ja trotz des Abstiegs in die neue Saison retten konnte, sowohl im Team als auch, was man ja wahrnehmen durfte, im Umfeld, / in der Fanszene, die ja auch ja mit voller Kapelle und relativ schnell war ja auch der Gästeblock in Paderborn ausverkauft gewesen. Da hatte man ja nicht den Eindruck, oh, da ist jetzt irgendwie ein Team, was angeschlagen ist und was noch am Abstieg irgendwie den noch verdauen muss irgendwie. Den Eindruck hatte man ja nicht. Und das ist tatsächlich meine Furcht, dass wenn jetzt ein paar Spiele kommen, die auch von der Leistung her vielleicht noch nicht so überzeugend sind, auch wirklich ganz von den Ergebnissen unabhängig, dass dann so eine gewisse Ernüchterung einsetzt, die es nach dem Abstieg nicht gegeben hat. Und das fände ich eigentlich sehr schade, einfach aus den Gründen, weil man durch diese Erstligasaison, die ja nicht nur positive Ergebnisse gebracht hat, ja sowohl im Team als auch abseits des Rasens mit einer sehr, sehr positiven Stimmung einfach, ja, diese positive Stimmung durch die gesamte Saison getragen hat. Und jetzt muss man aber irgendwie das hinbekommen, dass die nicht verloren geht. Also die Gefahr sehe ich noch nicht, aber das wäre so mein Worst-Case-Szenario. Dass einfach die positive Stimmung in Kiel, die ja immer eine Stärke ist, irgendwie Schaden nimmt.
So, das lassen wir jetzt erstmal sacken. Eine sehr richtige Betrachtungsweise, wie ich finde. Aber wir wollen noch nicht zu viele Gedanken daran verschwenden. Jetzt steht ja erstmal der Sonntag vor der Tür. Da drücken wir der KSV natürlich die Daumen, wenn es ab 13.30 Uhr, wie bereits mehrfach erwähnt, gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld geht. Ein Aufsteiger, der sich so gar nicht als Aufsteiger präsentiert, was das Selbstbewusstsein anbelangt. However, die Kieler Nachrichten begleiten das erste Heimspiel der Saison wie gewohnt mit Live-Ticker-Analyse, Stimmen, Einzelbenotung der Spieler und dem Nachspielzeitkommentar. Zuvor am Freitag wie immer unser Newsletter auf knonline-online.de. Dir, Matze, erstmal schönen Dank für deine Einschätzung heute.
Gerne, Opa.
Wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder, hoffentlich dann mit dem ersten Dreier im Gepäck. Bis dahin, macht es gut und denkt dran, feuert die Störche am Sonntag aus voller Kehle an. Ansonsten aber gilt, auch wenn es so richtig spannend wird, immer schön tranquilo bleiben. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.